Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Nora Karches. Seit heute Morgen steht fest, wer in diesem Jahr den renommierten Wilhelm-Raabe-Preis erhält, den der Deutschlandfunk und die Stadt Braunschweig gemeinsam vergeben. Der mit 30.000 Euro dotierte Preis ist Sascha Stanišić zugesprochen worden. Seit 2006, als sein erster Roman »Wie der Soldat das Grammophon repariert« herauskam, hat sich Sascha Stanišić in die vorderste Riege der deutschsprachigen Literatur vorgearbeitet. Aufgewachsen ist er in Visegrad, damals ein Teil von Jugoslawien, bis der im April 1992 beginnende Bürgerkrieg die Familie dazu zwang, ihre Heimatstadt zu verlassen. Den bosnischen Bürgerkrieg hat Sascha Stanišić in seinem ersten Roman literarisch verarbeitet. Sein 2019 erschienenes autobiografisches Buch »Herkunft« schildert das Leben der Familie in Deutschland. Für das Buch hat Sascha Stanišić den Deutschen Buchpreis erhalten. Der Wilhelm-Raabe-Preis wird ihm verliehen für sein neues Buch. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. So der Titel. In der Jurybegründung heißt es, die große Gabe von Sascha Stanišić besteht darin, dass er das Existenzielle und das vermeintlich Nebensächliche, das gesellschaftspolitisch Relevante und das Private auf gleiche Weise ernst nehmen und mit einem sehr eigenen Humor erzählen kann. Bevor ich mit dem Autor spreche, hören wir einen Ausschnitt aus dem Buch. Sascha Stanišić hat vor kurzem bei uns im Programm den Anfang der ersten Geschichte gelesen.
Neue Heimat. An einem heißen Weinbergnachmittag im Juni 1994 warf Fatih einen Stein in die Luft. Und wir anderen versuchten, diesen Stein mit unseren Steinen zu treffen. Und Fatih sagte, wartet mal kurz. Und die Steine prasselten zu Boden. Wie super wäre es, fuhr Fatih fort, wie super wäre es, wenn es einen Proberaum für das Leben gebe. Ja, Proberaum. Du gehst da in den Rhein und probierst 10 Minuten aus der Zukunft. Wie bei Deichmann, nur nicht mit Schuhen, sondern mit dem Schicksal. Kostenpunkt 130 Mark. Falls dir gefällt, was du dann siehst, kannst du es direkt einloggen und dich auch gleich darauf freuen, weil diese 10 Minuten, die werden 100 pro irgendwann kommen. Und das Einloggen kostet dann 130.000 Mark. Wir sagten jetzt relativ lange nichts. Wir sagten deswegen nichts, weil die Idee mit dem Proberaum so eine super Idee war, sogar mit einem Ansatz von einem guten Geschäftsplan. Ja, das sagst du nicht einfach sofort was, wie du es bei dummen Ideen und dummen Geschäftsplänen tun würdest, wo deine bürgerliche Pflicht als Kumpel lautet, sofort was sagen. Fatih warf einen weiteren Stein. Kann natürlich sein, sagte er, und wir ballerten unsere Steine hinterher. Der Proberaum gibt ja eine Kack-Zukunft nach der anderen. Ist für die meisten leider sogar wahrscheinlich, oder? Wir vier zum Beispiel, Ausländer in Deutschland. Ja, auch du, Nico, deine Mutter ist DDR, das zählt doppelt. Ja, die Eltern mit Kack-Jobs oder gar keinem Job, wie dein Vater, Sascha. Und ja, Nikos Mutter, die hat gleich 2 Jobs und dabei ist sie allein. Ja, und über Schule, da brauchen wir gar nicht reden. Wie viele von uns schaffen es mit einem, sagen wir mal, okayem Abschluss raus? Auf solche wie uns, da warten doch statistisch eher beschissene Leben als unbeschissene, oder?
Sascha Stanišić habe ich heute früh am Telefon erreicht und ihm zuerst gratuliert zur Auszeichnung mit dem Wilhelm-Raabe-Preis 2024.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr.
Lassen Sie uns, bevor wir zum Inhalt kommen, kurz über die Form sprechen, die Sie gewählt haben für Ihr neues Buch. Sie waren vor einigen Wochen zu Gast bei uns in der Sendung Lesezeit und haben im Gespräch mit meiner Kollegin Wiebke Poromka gesagt, dass Ihr Buch eine mosaikartige Struktur aufweist. Was ist damit gemeint?
Wie bei einer Mosaik ergibt sich das Bild erst nach und nach, nachdem man ein Steinchen gelegt und geklebt hat. Und das ist, glaube ich, bei diesem Buch ähnlich. Man beginnt mit dem Lesen von Erzählungen und diese Erzählungen sind wie einzelne Steinchen eines Mosaiks, die, wenn es wirklich gut läuft, also wenn das, was ich vorhatte, auch wirklich aufgeht, am Ende ein Gesamtbild ergeben. Und jede einzelne Erzählung hat eine ähnliche Fragestellung, Die lautet, was wäre wenn? Wie könnten wir unser Leben im Jetzt so beeinflussen, dass wir ein besseres Leben morgen führen? Und jede von den Erzählungen hat auch eine andere Figur, die im Mittelpunkt steht. Die sind manchmal alt, manchmal jung, manchmal aus dem migrantischen Kontext, manchmal nicht. Und je nachdem, wie man dieses Buch liest, ergibt sich immer mehr ein gemeinsames Bild all dieser Personen, obwohl sie eben so unterschiedlich sind. Und das ist für mich so eine Art Mosaik. Am Ende hat man dann, wenn es wirklich gut gelaufen ist, ein komplettes, wie so ein Rahmen gelegt für vielleicht die eigene Frage, für das eigene Leben. Was könnte ich denn jetzt machen, um mich selbst zu verbessern, aber auch die Gesellschaft, die Gemeinschaft zu beeinflussen zum Guten hin? Und deswegen rede ich gerne von Mosaik, wenn es um dieses Buch geht.
Gleich zu Beginn Ihres Buches findet sich der Hinweis, dass es wichtig ist, in welcher Reihenfolge man die Geschichten liest. Also, dass man sie am besten so liest, wie sie abgedruckt sind. Was halten Sie davon, wenn wir uns die erste Erzählung etwas genauer anschauen, damit man eine Vorstellung bekommt, worum es unter anderem geht in Ihrem Buch? Die erste Erzählung von Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab, die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Wo befinden wir uns da?
Wir befinden uns vor allem in einer Art Vergangenheit. Also das ist gar kein Ort, richtig. Es ist zwar Heidelberg gemeint und Weinberge, aber da überlegen wir uns quasi, welches Bild soll dieses Mosaik haben. Und wir sind in Weinbergen im Jahr 1994 mit vier Jugendlichen an einem sehr, sehr heißen Nachmittag. Und einer von denen hat eine Idee. Diese Erfindung beinhaltet einen Raum, den betritt man und darf dann 10 Minuten seiner Zukunft sehen. Das ist so eine Sci-Fi-Idee eigentlich. Und in diese 10 Minuten, wenn einem die gefallen, dann kann man sie mit einer gehörigen Geldsumme auch einloggen. Also wie bei den Quizshows früher, man kann sagen, okay, das ist die Antwort, die möchte ich gerne haben. Also das ist das Leben, das ich gerne führen möchte. Diese 10 Minuten möchte ich gerne erleben, ganz egal, was davor noch ist. Dann bezahlt man eben diese Summe und dann weiß man auch, diese 10 Minuten werden auf jeden Fall vorkommen. So, das ist die grundlegende Idee für den ganzen Band. Und all diese Figuren machen sich, wie gesagt, so Gedanken über ihre Zukunft. Und am Ende bekommen sie auch tatsächlich die 10 Minuten. Jede von meinen Figuren bekommt nochmal 10 Minuten eines alternativen Lebens. Das rundet das Ganze dann noch einmal ab.
Ja. In eben dieser ersten Erzählung gibt es zu dem, was Sie jetzt eben schon skizziert haben, dieser Science-Fiction-Idee, gibt es einen Satz, den habe ich mir rot angestrichen. Dieser Satz lautet: Wie super wäre es, wenn es einen Proberaum für das Leben gäbe? Sie legen diesen Satz einer ihrer Figuren in den Mund, dem 16-jährigen Fatih. Er ist in dieser Gruppe so etwas wie der Geschichtenerzähler. Und ich habe das gelesen und mir gedacht, Moment, das ist ja am Ende auch ein Text, in dem jemand über das Wesen der Literatur nachdenkt. Also in dem Sinne, dass die Literatur, das Schreiben ein Proberaum, ein Anproberaum ist für Sie als Autor, um in verschiedene Figuren hineinschlüpfen zu können. Ist da etwas dran? War das eine Ebene, die Sie mitgedacht haben beim Schreiben?
Absolut. Man kann diesen Text auch auf dieser Ebene lesen, dass man im Grunde das Wesen der Literatur als ein Blick in verschiedene Zukünfte, nicht nur in die des Autoren, sondern der einzelnen Figuren, aber auch der Gesellschaft als solche. Wie wollen wir unser Leben gestalten? Wie wollen wir es in der Zukunft leben? Und natürlich ist dieser Proberaum eine absolute Fiktion. So etwas ist schlicht unmöglich zu machen. Aber Literatur und Fiktion, die versuchen das ja immer wieder. Das ist ja jetzt nicht Neues, was ich da mache. Aber diese Art von Biografien entwerfen in einem Jetzt und dann einen Blick nach vorne werfen, wie könnten die denn irgendwann aussehen, ist also eine Art Möglichkeitenraum, den Literatur schaffen kann. Ein bewährtes Mittel, ein Mittel, das ich sehr gerne mit meinen Texten immer wieder mal anprobiere, wenn man in diesem Bild des Anproberaums bleiben möchte. Und bei diesen Figuren ist es so, die kommen alle aus einem migrantischen Milieu. Und für sie ist Literatur natürlich in dem Alter nur etwas, womit sie in der Schule in Berührung kommen. Aber die Vorstellung, die sie haben in dem Moment, in diesem Weinberg, die Vorstellung von eigenem Leben, was möchte ich denn gerne sein? Sie sind Realisten im Grunde insofern, dass sie sagen, wir haben nicht so gute Bildungschancen hier. Unsere Eltern können sich nicht so sehr kümmern. Wir haben kein Geld. Wir haben einfach einen schlechteren Start als, sagen wir mal, deutsche Jugendliche in diesem Alter. Das heißt, sie denken schon über Möglichkeiten, ihre Zukunft so gut wie möglich zu gestalten. Aber gleichzeitig sind sie Realisten und sagen, nur in der Vorstellung können wir ein gutes Leben haben. Und mit diesem Motiv spiele ich auch in den weiteren Geschichten, wo es immer wieder auch bei älteren zum Beispiel Menschen darum geht, was geht noch? Was können wir denn noch erreichen? Obwohl zum Beispiel eben bei einer Seniorin das Leben so aussieht, als wäre es jetzt zu Ende, es käme nichts mehr. Und genauso ist es eigentlich für diese Jugendlichen auch. Sie haben Angst vor der Zukunft eher, als dass sie sich auf sie freuen. Und neben diesen Sci-Fi- und Literaturräumen, die ich da aufmache, ist eigentlich dieser realistische Gehalt, wie können prekäre Existenzen zu einem guten Leben in unserem Land kommen, ein zentrales Thema für diesen Band.
Jetzt sprechen wir so ganz theoretisch über Ihre Figuren. Im Buch klingt das ja ganz anders. Also diese Figuren, die sind 16.
Zum Glück.
Ja, die sind 16. Wie haben Sie denn diesen Ton entwickelt? Also dieses Mündliche, Sie sind ja heute deutlich älter.
Ja, die eine meiner Lieblingsaufgaben in meinem Werkzeugkoffer oder an einer Tätigkeit ist es, die Stimmen zu suchen für meine Figuren, so zu reden wie sie, so zu schreiben, wie sie reden. Also eigentlich ist es so ein Ton der 16-Jährigen aus den 90ern. Ich brauchte nur in meinen Tagebücher von damals zu schauen. Da war schon sehr viel von dem, wie sie quatschen, war da drin. Man darf das natürlich nicht übertreiben. Also etwas zu imitieren, was man selber gar nicht jetzt so spricht und beherrscht, das ist immer eine Gratwanderung. Meistens ist es dann peinlich. Und deswegen arbeite ich mit so ganz kleinen Versatzstücken, ob es jetzt diese schon erwähnte ältere Dame, die Witwe, um die es im Titel geht. Sie spricht natürlich ganz anders als diese Jugendlichen und da braucht es aber immer wieder nur so ein paar kleine Färbungen in der Stimme, in der Erzählerstimme. Und dann hat man schon so eine gewisse Anmutung von einem Ton und die Leser und Leserinnen gehen da sehr gerne mit. Es ist auch ein Heidenspaß, ganz ehrlich, dann zu sagen, okay, wie klingt jetzt eigentlich ein Justiziar in Bremen, ein 40-Jähriger im Unterschied zu einem 16-jährigen türkischen Jugendlichen in Heidelberg der 90er Jahre. Also das ist wie so eine Aufgabe, die ich mir selber stelle und die ich wirklich mit großer Freude, dann, wenn ich dann denke, ah, jetzt habe ich den Ton getroffen, und dann habe ich das Gefühl, ja, mir ist als Schriftsteller wirklich was gelungen, viel mehr, als wenn ich jetzt inhaltlich gute Themen setze oder so. Diese sprachlichen Feinheiten von Sprechen der Figuren sind mir ganz, ganz wichtig und die sollen wirklich so authentisch wie möglich klingen, aber wie gesagt, nicht so, dass es aussieht wie Rollenprosa, dass man denkt, oh Gott, der eignet sich da jetzt einer Sprache an, die er selber gar nicht spricht.
Wie fügt sich denn jetzt dieses neue Buch ein in den Kontext der übrigen Werke, die Sie bis jetzt veröffentlicht haben? Also der Wilhelm-Raabe-Preis ist ja ein Preis, der ja Ihr bisheriges Werk würdigt und eben dieses neue Buch beides zusammen. Also wo steht dieses Buch im Werkkontext? Ist das vielleicht so ein wenig eine Art Bilanz, eben weil es ja um einen Autor geht, der Schriftsteller wird?
Ja, erstmal ist es super, dass der Preis so ist, wie er ist, weil man nämlich in Deutschland das nicht besteuern muss, wenn man einen Preis für Gesamtwerk bekommt. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass es quasi nicht nur um das eine Buch geht, sondern um das Ganze. Wenn man nämlich nur einen Preis bekommt für ein Werk, dann muss man es besteuern. Aber ganz abgesehen davon ist es, also ich muss eine Sache sagen, ich bin da wirklich sehr lange jetzt dabei, aber es hat mir noch kein Buch so sehr eine Freude bereitet beim Schreiben wie dieses. Es kam mit einer Leichtigkeit daher, die ich so bei mir gar nicht kannte. Die Figuren, die Themen, auch diese Erfindungen der Erfindung, das war so eine schnelle, freudige, muss man sagen, so es hat so geflutscht einfach. Dieses ganze Buch so kam so gut raus und mit einem Spaß verbunden, dass ich glaube wirklich, also es wäre schön, wenn es auch so weitergehen würde für mich, was Literatur angeht. Es ist viel mehr Arbeit sonst gewesen als dieses Buch. Und ja, es ist eine Art Zirkelschluss. Ich habe begonnen mit Erzählungen und jetzt bin ich wieder bei Erzählungen angekommen und Figuren, die ich schon ganz, ganz viel früher kennengelernt habe, noch als junge Menschen, zum Beispiel Georg Horvath, dieser erwähnte Justiziar, oder Mo, eine Figur aus anderen Geschichten, die nehme ich schon seit vielen, vielen Jahren mit durch verschiedene Kontexte und verschiedene Erzählungen. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich ihre Geschichten zu Ende erzählt. Jetzt käme höchstens noch mal ein Roman über sie, aber die müssen jetzt nicht mehr so einzelne kleine Geschichten haben. Also ist das für mich zum ans Ende kommen von einem Weg, vor allem für bestimmte Figuren, die ich seit Jahren begleite. Und auch was meine Themen angeht, Herkunft, mein letzter Roman war wesentlich in den Themen des migrantischen Lebens basiert. Und das neue Buch jetzt, Die Witwe, nimmt dann nur noch sowieso einen letzten Ausflug in die Jugend der 90er Jahre, in dieses prekäre Leben. Aber ich merke schon, das war der Abschied. Also auch das kommt jetzt zum Ende. Ich muss da jetzt nicht mehr mein Leben als Vorlage für Geschichten nehmen. Das ist jetzt erzählt, das ist jetzt zu Ende erzählt. Von daher ist es wie so ein Fazitbuch, das aber gleichzeitig, und das ist das Schöne, eben diesen Raum in die Zukunft eröffnet und einen Blick in, wie wollen wir gemeinsam leben, versucht. Und deswegen ja, also es ist eine Art zu Ende gekommene Entwicklung mit der Witwe.
Ja, ich möchte Sie noch fragen nach der Bedeutung, die so das Spielerische und der Witz, der Humor, welche Bedeutung das alles hat für Ihr Schreiben. Würden Sie sagen, das ist ein Mittel, das Sie gezielt einsetzen, um eben in der Literatur auch über Themen wie Migration und die Herausforderungen, die damit verbunden sind, zu sprechen? Oder ist das eher ja, etwas, was Ihrem Blick auf das Leben so ganz grundsätzlich zu eigen ist. Also Sie lachen ja sehr viel, tatsächlich auch in diesem Interview.
Das Leben ist viel weniger lustig als dieses Buch von mir. Ja, eine Komik, wie auch immer sie jetzt ausgeprägt ist in einem Buch, führt bei mir als Leser dazu, dass ich bestimmte Dinge leichter annehme, ganz egal wie hart sie sind und ganz egal welche Themen Sie ansprechen, da bleibt irgendwie mehr hängen bei mir. Ich weiß nicht, ob es mit Konzentration zu tun hat, dass das Lachen eine Aufmerksamkeit lenkt oder eine Erinnerung, dass man das besser speichert. Oder ich weiß gar nicht, was das für ein kognitiver Prozess ist. Man muss das mal irgendwo nachlesen. Aber bei mir führt es dazu, dass ich mich eher an Bücher erinnere und an Themen und an Ideen, die mit einer Leichtigkeit und Komik verbunden waren, als an Themen, die von vornherein ernst waren und auch ernst abgehandelt worden sind. Vielleicht bin nur ich so, aber ich denke beim Schreiben oft darüber nach, wie will ich diese wirklich, wirklich ernsten und gar nicht so schönen Themen an den Menschen heranbringen, ohne dass sie das irgendwie als klamaukig abstempeln, das will man auch nicht, aber dass irgendwie was daraus für sich mitnehmen. Und bisher war meine Erfahrung, dass der Humor dieses Mittel der Wahl ist, dass man durch eine bestimmte, ja, Einsatz von Witz und Satire und diversen Mitteln, wie man Figuren zeichnet, bei den Lesern und Leserinnen eine Aufmerksamkeit auf das eigentliche Thema besser lenken kann, als wenn man sie erschlägt mit Pathos und wirklich krassen Dingen. Und bei mir ist es so, also der Versuch ist da, ich weiß nicht, ob es gelingt immer, der Versuch ist da, nichts zu beschönigen und trotzdem in diesem Nicht-Beschönigten mal ein Lachen zu erlauben. Und dieses Buch ist, glaube ich, Paradebeispiel dafür. Wir sprechen hier über Themen wie Alterseinsamkeit, über Beziehungskrisen, über migrantisches Leben am Rande des Verkehrs. Und dennoch ist es quasi erlaubt und erwünscht zu lachen. Natürlich nicht über die Figuren und über die Zustände, in denen die Figuren leben. Ja, das Leben bietet auch manchmal trotz dieser schweren Wege Momente der Leichtigkeit. Und das abzubilden ist auch unter anderem mein Anliegen.
Verraten Sie uns zum Schluss noch, was es auf sich hat mit diesem Titel. Das ist in diesem Literaturjahr ja so ein unique selling point, dieser lange Titel, der ist als Endlos-Titel bezeichnet worden. Wie sind Sie darauf gekommen?
Ich mag da so ein bisschen, dass die Erzählung eines Buches schon mit der Gestaltung beginnt, mit einem sehr ansprechenden Cover, mit einem Titel. Dieser Titel soll einen reinziehen, bestimmte Ideen, die man selber als Käufer jetzt in dem Fall tatsächlich da hat vor dem Buch. Ich interessiere mich sehr für die Sprache der Friedhöfe. Ich interessiere mich sehr für Grabsteine, für die Kultur des Trauerns. Und ich las vor eineinhalb Jahren, war das ungefähr, über diesen Brauch im Saarland, ist da vor allem verbreitet, dass es dort so eine Art Friedhofscode gibt, eine Art Sprache, eine Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen. Wenn man jetzt zu schüchtern ist oder wenn man jetzt selber nicht den ersten Schritt wagen möchte, trägt man die Kanne auf einem bestimmten Wege oder stellt sie auf das Grab des verstorbenen Ehemanns oder der Ehefrau und dreht sie nach vorne, also zur Welt hinaus und zeigt damit an, dass man bereit ist, weiterzukommen im Leben, dass man bereit ist für eine Beziehung zum Beispiel. Und das fand ich so wahnsinnig rührend und so schön, dass man sich selber den Zeitpunkt aussucht, wenn man angesprochen werden möchte. Und dass es da so eine Art, ja, Friedhofs, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, Kinder gibt. Und da die Gießkanne zeigt an, ob man will oder nicht und so. Und das Schöne ist an der Geschichte, das muss ich noch ganz kurz erzählen, es kamen bei Lesungen bisher schon zwei ältere Damen, die gesagt haben, genau auf diesem Weg hat es bei ihnen geklappt. Und das fand ich so schön, weil ich dachte, oh Gott, das klappt nie im Leben. Dann müssen ja zwei diesen Code kennen. Aber bei denen hat es geklappt. Und ich dachte, wie schön ist das denn? Also man hat diese Gießkanne wie so ein Mechanismus des Eintritts in eine Beziehung und die dreht man rum und dann hat man einen neuen Partner gefunden. Und das fand ich einfach so schön. Und für das Buch ist es so eine Verheißung von Geschichte. Wie geht das denn aus? Was passiert denn jetzt? Also schafft sie es oder schafft er es oder so? In dem Fall ist es die Witwe, also schafft sie es. Und ich fand es schön für meine Geschichten, dass man mit so einer Erwartung von einer Geschichte einen ganzen Band betitelt. Und deswegen heißt es so, wie es heißt. Ich kann es mir selber sehr schwer merken, aber ja, ich sage immer nur die Witwe oder die Gießkanne.
Herr Stanisic, ja. Danke für das Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Danke.
Das Buch von Sascha Stanisic, für das er den Wilhelm-Raabe-Preis erhält, heißt so: Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Erschienen ist es im Luchterhand Verlag, 256 Seiten, 24 Euro. Die Preisverleihung findet am 3. November in Braunschweig statt. Sascha Stanisic liest heute Abend in Osnabrück. Weitere Lesungen sind geplant, unter anderem in Saarlouis, Hamburg, Kiel, Freiburg, Frankfurt am Main, Bremen und Schwerin. Heute hat uns auch die Meldung erreicht, welche Bücher auf der Hotlist 2024 stehen. Die Hotlist, das ist eine Liste mit 10 ausgezeichneten Büchern von unabhängigen Verlagen. Mit dabei sind zum Beispiel Thea Mengler mit Nach den Ferien oder Stena Salivarova mit Ein Sommer in Prag. Das war der Büchermarkt. Hier folgt Forschung aktuell. Am Mikrofon war Nora Karches.